Hey, das hier könnte die wichtigste Message deines Lebens sein. Und zwar die Nachricht, die sehr, sehr gute Nachricht, dass Jesus Christus für meine und deine Sünden gestorben ist. Doch wer war dieser Typ überhaupt? Und als ob der vor 2000 Jahren für meine Sünden gestorben ist. Das rechnet sich doch alles gar nicht. In dieser Folge möchte ich dir erzählen, was meine Story mit Jesus ist und wie du auch ihn kennenlernen kannst und wer der Typ überhaupt ist. So, weil ich glaube daran, dass der heute immer noch lebt. Und zwar zwischen und inmitten unter uns. Meine Story mit Jesus ist eigentlich sehr verworren. Und zwar, wie erwähnt, ich bin in diesem christlichen Kontext aufgewachsen und ich habe mein ganzes Leben lang von ihm gehört und irgendwie, dass der für meine Sünden gestorben ist. Und dann gibt es noch bei den Katholiken so etwas wie Erstkommunion, wo man seinen Leib zu sich nimmt, was sowieso ein abgespacedes Konzept in sich selber ist, worüber wir auch gerne irgendwann anders reden können. Und dann gibt es auch noch ganz viele andere Sakramente und irgendwie alle versuchen, sich ihr Leben nach irgendeinem random Dude zu widmen, der vor 2000 Jahren gelebt hat, so, wo ist der Sinn? So, wo ist der Sinn? Und das habe ich mich auch sehr lange gefragt. Und ich war eigentlich schon an der Kippe, mich dafür zu entscheiden, so, alles, was ich hier gelernt habe, ist eigentlich nur Tradition. Und im Endeffekt kann ich machen, was ich will. So, er wird mir im Endeffekt sowieso alles verzeihen. Wirklich alles. So, das war zumindest das, was ich immer geglaubt habe. Und deswegen hat es mich dann umso mehr getroffen, als ich irgendwann mal auf YouTube gesehen habe, wie ein Mädchen gesagt hat, dass die wichtigste und allererste Beziehung in ihrem Leben Jesus ist. Und ich habe mir dann so gedacht, so, hä? Beziehung mit Jesus? So, der antwortet mir noch nicht. So, wo ist der? Ist der hier irgendwo? Nein. So, ich kann ihn nicht sehen. Er existiert nur irgendwie auf irgendeiner Wolke über dem Himmel. Und in diesem Video, ich weiß noch ganz genau, das habe ich in irgendeinem Frühlingsabend vor über 8 Jahren mal geschaut und dann habe ich so gedacht, so wow, so die glaubt wirklich daran und die ist morgens aufgewacht und hat gesagt, die erste Sache, die ich morgens mache, ist es mit den Füßen zu wackeln zu Ehren Gottes und ich war so, als ob meinen Füßen wackeln Ehre Gottes ist. Und dann hat sie weiter gesagt, dass sie, bevor sie das Zimmer verlässt, ihren kleinen abgeschotteten Raum, liest sie die Bibel, weil sie in Kommunikation mit Gott sein möchte und ich war so, hä? So, why? Why would you do that? So, es gibt auch genug Gebete, so katholische Kirche. Ich habe so einen großen Schatz an Gebeten, so von Vater Unser, das ökumenisch ist, zu einem Glaubensbekenntnis, zu irgendwelchen Novenen, Litanien, whatever, Rosenkranz, alles. Ich könnte mein ganzes Leben lang als Christin damit verbringen, irgendwelche vorgegebenen Gebete zu beten, ohne die Essenz des Lebens Jesus zu verstehen und zu begreifen. Und wie das oft so schön von den Protestanten vorgeworfen wird, so, ihr Katholiken betet Heilige an. Nein, tun wir nicht. Wir beten mit den Heiligen. Auch nochmal ganz anderes Thema. Wird ja auch nicht vertieft. Aber ich wollte erstmal so ein bisschen Sachen, Themen ansprechen, die vielleicht ein bisschen kontrovers in dem Bereich sein könnten. Ich hoffe, du hast schon die Folge geschaut, in der ich kurz so einen Einblick gegeben habe, was überhaupt so ein bisschen die Basic Story vom Christentum ist. Und wie man in der Bibel klarkommt, weil die Bibel, sehr komplexes Buch, sehr großes Ding, alles bezieht sich auf irgendwas anderes. Too much, wirklich. Ja, aber im Endeffekt, so all diese Bemühungen, all diese Gebete, all diese ganzen vorgegebenen Gebete, ganzen Gebetsroutinen und so, das einzige Ziel dahinter ist es, Gott zu verehren und in Beziehung mit Gott zu leben. Und das Ziel des Sehnsucht nach Eden-Podcasts ist es ja auch irgendwie, so einen Ort der Intimität mit Gott zu finden. Doch wie kann ich Intimität mit einem Gott suchen, an den ich entweder nicht glaube, den ich nicht kenne oder den ich noch nie persönlich erlebt habe? Denn ich glaube sehr daran, dass man, um sich wirklich Christen nennen zu können, einen Moment der Umkehrung braucht. Also Markus 1,15 spricht davon, kehrt um und das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das heißt für mich persönlich, um Teil oder in dem Reich Gottes leben zu können, muss ich an das Evangelium glauben und die Bibel kennenlernen und Jesus kennenlernen und Jesus als Person kennenlernen. Deswegen jetzt erstmal ein paar Hard Facts about Jesus. Auch wird gesagt, dass Jesus im Jahr 0 geboren wurde. Also wir rechnen ja Anno Domini, Jahr des Herrn 2024. Die Forscher sagen erst 4 bis 6 Jahre vorher schon geboren. Das heißt, das ist nicht so genau. Aber das heißt nicht, dass es nicht heißt, dass er geboren wurde, weil diese schriftlichen Edikte, von denen im Neuen Testament gesprochen wird, also dieses Edikt, das herausgegeben wurde, dass alle neugeborenen Kinder getötet werden sollten. Lol, falsche Story. Ah nein, doch, richtige Story. Leute, ich war gerade bei Buch Genesis und Exodus, wo gesagt wurde, dass in Ägypten alle Kinder getötet werden sollten, ist nicht true. Jesus musste nicht sterben, Jesus musste nur gezählt werden. Und zwar, Jesus wird Jesus von Nazareth genannt, aber eigentlich wurde er in Bethlehem geboren. Wo passt es jetzt zusammen? Es wird so ein Edikt rausgegeben, alle Menschen, die aus einem Bezirk da gekommen sind, sollten in den Bezirk zurückkommen und gezählt werden. Der Vater von Jesus, also der nicht biologische Vater, weil wir glauben ja daran, dass er von Gott gezeugt wurde, also nochmal ein ganz anderes Thema, aber wir glauben nämlich daran, dass Jesus sozusagen Sohn Gottes ist und keinen biologischen Vater hat. Alle anderen Menschen würden jetzt sagen so, ja, aber da kann doch keine Schwangerschaft zustande kommen, bla bla bla. Ja, also theoretisch hätte Jesus auch niemanden heilen können, aber er konnte es trotzdem. Also ich glaube daran, dass Gott der Schöpfer ist der Erde. Und deswegen kann Gott auch seine eigenen Grenzen, die er eingebracht hat, auch irgendwie überspringen. Würde zumindest Sinn machen, wenn er sowieso Herrscher über dem Ganzen ist. Wenn du nicht glaubst, dass das irgendwie zustande kommen konnte, suit yourself. Also vielleicht wird Gott dich irgendwann persönlich kennenlernen und du ihn kennenlernen. Und dann wirst du auch irgendwie diese Überzeugung verstehen, die ich habe. So, okay. Jahr 3 bis ungefähr 4 vor Christus. Ironie, wir zählen seit seiner Geburt. Aber naja, das ist erst ein paar Jahrtausende danach rausgekommen, dass er eigentlich irgendwie wann anders hätte geboren sein müssen. Jesus im Leib seiner Mutter Maria und seinem sozusagen adoptierten Vater Josef auf dem Weg nach Bethlehem, damit die Familie von Josef, weil er aus diesem Bezirk stammt, dort gezählt werden konnte. Kein Platz für Jesus. Jesus, also für Jesus und seine Familie, weil die Mom war ja schwanger, hochschwanger. Okay, wir müssen einen Ort finden. Im Endeffekt sind die anscheinend in dieser Krippe gelandet. Da gibt es ganz viele verschiedene Disputationen, auf die ich jetzt nicht eingehen könnte, ob er in einer Holzkrippe, in einer Steinkrippe oder wo auch immer geboren wurde oder in irgendeiner Schlucht oder doch in einer Herberge. Und das alles nur so ein erzählerisches Stilmittel war. Du kannst gerne selber deine Recherche darüber machen und glauben, wo er geboren wurde. Ich glaube, im Endeffekt ist es jetzt nicht erlösungswichtig zu wissen, in welchen Höhengrad und Breitengrad er geboren wurde, weil seine Message ist so viel wichtiger. Und dann weiß man noch, dass also von diesen historischen Fakten, die auf jeden Fall belegt sind, also das kannst du nachschauen, dass Jesus ungefähr 4 vor Christus geboren ist. Also er ist vor sich selber geboren sozusagen. Jesus Vater auf Erden, also Josef, war Zimmermann. Deswegen geht man davon aus, dass Jesus die ersten 30 Jahre seines Lebens als Zimmermann verbracht hat und eigentlich so ein random Dude war. Irgend so ein kleines Kind, das in sonst im Nirgendwo Nazareth aufgewachsen ist. Die Bibel hat so diese süße Bemerkung, wo jemand sagt, was Gutes kann denn aus Nazareth kommen? Jesus. und ja, dann kam es halt dazu, dass Jesus anscheinend die ersten Jahre seines Lebens einfach nur mit Gott gelebt hat, in seinem Umfeld. Historisch geht man auch davon aus, dass der auch irgendwie leibliche Geschwister, also Halbgeschwister hatte, weil dann war deren Vater ja Josef und nicht Gott. Kompliziert, aber anscheinend hatte Jesus Geschwister. Über die wird jetzt explizit in der Bibel nicht viel erwähnt, aber im Endeffekt ist das Neue Testament ja auch über Jesus und nicht über seine Geschwister. Und anscheinend waren die solche Side-Character, dass die nicht ernennenswert waren. Keine Ahnung. Werden wir irgendwann im Jenseits erfahren, hoffentlich. Und ja, dann kam es eines Tages dazu, dass Jesus angefangen hat zu predigen und den ganzen Menschen um ihn herum die frohe Botschaft zu verkünden und für Menschen gebetet hat um ihre Heilung und Dämonen ausgetrieben hat. Und dann kam es auch dazu, dass er angefangen hat, seinen Jüngerkreis aufzubauen, also Jünger oder Apostel oder Nachfolger oder wie auch immer du die nennen möchtest oder die ersten Christen. Das sind die Personen, die Jesus beim Namen berufen hat, ihm nachzufolgen und sozusagen ihm dann die Lehre übergeben hat, die dann weiter verteilen sollten, weil Jesus alleine konnte halt auch nicht allen Personen seine Message geben, sondern hat dann noch irgendwann diesen Support gebraucht und die dann einzeln ausgesandt zu verschiedenen Orten, Dörfern, Städten, wo sie dann auch die Nachricht gepreacht haben. Das Ganze, dieses öffentliche Wirken Jesu, datieren die Forscher auf ungefähr sein 30. Lebensjahr. Und er ist schon mit 33 Jahren gestorben. Das heißt, seine Aktivität war relativ kurz. Also so 3 Jahre ist jetzt nicht wirklich viel. Manche Forschungen gehen auch darauf zurück, dass er nur 1 Jahr öffentlich gewirkt hat. Im Endeffekt sind das alles nur mehr oder weniger die Daten. Aber mehr als 3 Jahre dürften es nicht gewesen sein. Und in diesen 3 Jahren hat er angefangen, den Personen die Lehren des Judentums, weil Jesus hat ja hauptsächlich um Palästina herum gewirkt oder Judäa. Und da waren alle, also die meisten Menschen, jüdisch geprägt. Das heißt, sie kannten die jüdischen Traditionen, Altes Testament, Tora, Tanakh. Und Jesus hat angefangen, diese Sachen anders auszulegen. Er hat nicht gesagt, dass die alles mit Gewalt und irgendwie einfordern müssen, sondern dass sie das alles machen dürfen mit Liebe zum Nächsten. Und oft wird gesagt, dass die Hauptnachricht Jesu einfach das doppelte Gebot der Liebe war. Also, dass man Gott lieben soll und seinen Nächsten lieben soll. Und diese Nachricht war irgendwie revolutionär zur damaligen Zeit, weil Jesus wollte keine Opfer. Jesus wollte keine Bezahlung von den Menschen dafür, dass sie ihm nachgefolgt sind. Und er wollte auch nicht, dass sie irgendetwas tun, um seine Liebe zu verdienen, sondern er wollte einfach, dass sie sozusagen ihr Leben verändern. So, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Mit der Umkehr ist gemeint, dass du dein altes Leben hinter dir lässt und dein neues anfängst, weil er schon alles für dich getan hat. Und dann kam es mit der Zeit dazu, dass diese ganze Aktivität Jesu so groß und so umgreifend wurde, dass die römischen Autoritäten, die damals Herrschaft über den Juden hatten oder allgemein auf der westlichen Welt, also you know, Römisches Reich und so. aber so, dass die sich so Sachen so, dieser Typ bekommt langsam mehr Anhänger als wir. So, wenn der jetzt wirklich zu so einem militärischen Aktivisten wird, stehen wir sehr schlecht da. Das war halt nie Jesus' Idee oder seine Motivation. Aber trotzdem haben die angefangen, sich bedroht zu fühlen. Und dann haben die angefangen, ihn zu verfolgen und im Endeffekt kam es dann dazu, dass der verurteilt wurde und dass er halt am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und das auch für die ganze Menschheit. Und einerseits kann man jetzt sagen, so ja, okay, seitdem Jesus gelebt hat, haben schon aber Millionen von Menschen gelebt. So, wie kann es sein, dass so der Tod von einem Typ für alle anderen gereicht hat? Also es rechnet sich halt nicht, so gar nicht. Also so wie ist sein Tod, den Tod des jeden Einzelnen wert? Aber so überleg mal jetzt, denkst du, dass du es wert bist, dass man für dich stirbt? Und wahrscheinlich würden die meisten also jetzt denken, dass ihr Leben zwar wertvoll ist, aber so im Endeffekt, dann kann ich doch einfach sterben, dann muss jemand anderes nicht mehr für mich sterben. Aber das, was Jesus gemacht hat, ist so viel mehr und so viel breiter über unsere Denkvorstellungen, denn er hat sich dafür aufgeopfert, für uns zu sterben, an diesem Kreuz, alles, was so schlecht ist in der Welt war, mit sich zu nehmen. Und dann wurde er begraben und seine Anhänger waren jetzt so, Bro, so, ich dachte, du bist hier irgendwie Herrscher und Messias und alles. So, du erfüllst alle Prophezeiungen der letzten Jahrtausende. Du hast Kraft über das Übernatürliche. Du kannst Dämonen austreiben. Du kannst Menschen heilen. Du kannst sogar Tote wieder auferwecken. Also es gibt wirklich in den Evangelien Erzählungen, wo er Tote auferweckt hat. Aber dich selber kannst jetzt nicht aufwecken. So, bruh. Und das, was Jesus gemacht hat, war und Gott mit ihm durch ihn gemacht hat, war noch so viel stärker. Und zwar ist Jesus gestorben, wurde begraben hinter einem Stein und ist 3 Tage später wieder auferstanden. Das ist das, was wir dann als Ostersonntag feiern, also wo wir frei haben. Karfreitag, der Tod, wo Jesus gestorben ist. Sonntag, der Tag, wo wir feiern, dass er wieder auferstanden ist. Da fragt man sich so, Bro, nach 3 Tagen. Also so seine Leiche war safe tot. Das war jetzt nicht kein kurz ohnmächtiges Sein oder oh, mir geht's gerade schlecht, ich schlafe meine Runde, sondern er ist halt wirklich auferstanden. Ja, im Endeffekt waren es dann gar nicht diese Jünger, diese Männer, die Jesus auserwählt hat, die ihn als, die seine Auferstehung als erstes, also nicht Auferstehung, Auferstehung, die seine Auferstehung als erstes gesehen haben, sondern es waren die Frauen, seine Mutter, Maria, und dann gab es noch eine Frau, die heißt Maria Magdalena, die auch als eine der Jüngerinnen Jesu gilt, die dann einfach auserwählt wurden, um zu widmen, das, also zu bezeugen, so, yo, der ist nicht hier, also Jesus ist nicht in seinem Grab. Die Sachen, in denen wir ihn begraben haben, sind nicht da. Und wie sich herausstellt, es war nicht so, dass seine Leiche geklaut wurde, weil das ist oft eine der Theorien in den Wissenschaften. So, okay, seine Leiche wurde halt geklaut und dann haben seine Jünger einen Jux gemacht und so getan, dass so Jesus ist irgendwie mit seinem Körper in den Himmel aufgefahren oder whatever. Aber das Verrückteste an dem Ganzen ist, dass Jesus sich dann in Menschengestalt seinen Jüngern offenbart hat. So, stell dir vor, du hast einen besten Freund, der stirbt, du bist an seiner Beerdigung, Menschen sind an seiner Beerdigung und er wird in sein Grab gelegt und du siehst, wie das Grab zugemacht wird und 3 Tage später steht diese Person vor dir und du bist so, oder solltest du nicht tot sein? Und die Evangelien bezeugen, dass alle Jünger ihn gesehen haben und nicht nur eine Person. Das heißt, es kann nicht so sein, dass sich das eine Person ausgedacht hat und so war so, oh, ich habe Jesus gesehen, so, obwohl die den gar nicht gesehen hat, sich das einfach ausgedacht hat. Sondern so, sogar die Jünger haben nicht an seine Auferstehung geglaubt. Sogar die waren so ein bisschen überrascht, also nicht ein bisschen, sehr überrascht. Und die waren so, Jesus, du hier, so was machst du hier? Und ja, es hat für mich sehr lange gedauert, irgendwie sich das vorstellen zu können, dass jemand für mich sterben wollen würde. Und dann ist natürlich die große Frage jetzt im Raum, so, was ist denn überhaupt Sünde? Stay tuned for the next episode, I guess.